Bei Walter Kuba ist der Name Programm. Die Liebe zu Kuba und zu kubanischen Salsa-Rhythmen stecken dem Chemiker im Blut. Genauso wie die Leidenschaft zur Forschung.
Also Neugierde war immer eine meiner Triebkräfte und ich habe immer auch meinen Papa Löcher in den Bauch gefragt, da erinnere ich mich noch von früher, wo er dann schon gesagt hat, ach, und noch weiter und warum und wie und was.
Anna hat sich mit dem Postdoc über so allerlei Spannendes unterhalten. Von Atemübungen und den chemischen Grundlagen von Fingernageldesign über Kochversuche bis hin zu Schweineurin. Ja, Schweineurin. Keine Sorge, zwischen den letzten beiden besteht kein direkter Zusammenhang. Ich wünsche viel Spaß beim Hören dieser Folge, die mit Unterstützung der Gesellschaft für Forschungsförderung Niederösterreich, GFFNÖ, produziert wurde.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Schön, dass du heute da bist.
Danke, dass ich hier sein kann.
Magst du mir kurz erzählen, woran du aktuell forschst?
Also ja, der heurige Chemie-Nobelpreis ging ja an die Click-Chemie und das ist mehr oder weniger mein Forschungsbereich. Und unter der Click-Chemie versteht man dann Folgendes. Es erlaubt es, zwei Moleküle einfach und sehr effizient nach dem Lego-Baukastenprinzip zu verbinden und damit komplexe Moleküle aufzubauen. Und das teilweise in unterschiedlichen Umgebungen. Und Carolyn Bertozzi, eine dieser Nobelpreisträgerinnen von heuer, hat das noch weiterentwickelt in die bio-orthogonale Chemie. Und das ist wirklich, was ich mache. Und die Idee ist die, dieses Click-System dann in lebenden Organismen durchführen zu können, zum Beispiel auch im menschlichen Körper. Man kann sich das so vorstellen, am besten zwei Personen in einem Raum voller Menschen. Und diese zwei Personen, so wie alle Menschen, bewegen sich. Und diese zwei Personen stellen diese bio-orthogonalen Moleküle dar, während die anderen Menschen in diesem Raum Moleküle in unserem Körper darstellen. Das heißt, dieser Raum ist der Körper. Und diese Leute bewegen sich alle durcheinander und sie bewegen sich, diese zwei Personen kollidieren mit anderen, kommen sich näher und sie sehen weder die anderen Leute, noch sehen die anderen Leute sie. Sie haben keine Augen füreinander. Das heißt, sie reagieren nicht miteinander. Und irgendwann stehen sie voreinander und es ist wie der perfekte Match. Es geht so ein Feuerwerk auf und es ist die perfekte Liebe. Und das ist die bio-orthogonale Chemie. Und darin arbeite ich. Und im Rahmen meiner Dissertation habe ich diese molekulare Werkzeugkiste weiterentwickelt, um Moleküle im menschlichen Körper einerseits sichtbar zu machen für diagnostische Zwecke und andererseits zu steuern für therapeutische Zwecke. Und im Mittelpunkt stand dabei die Entwicklung von Molekülen, die es erlauben oder ermöglichen, Wirkstoffe temporär zu maskieren und nur selektiv in der Krebszelle freizusetzen, um die bekannten, leider starken Nebenwirkungen von Chemotherapeutika herabzusenken.
2017 hat Kuba dafür in einem Science Call eine Förderung für das Thema bekommen. Im November 2022 wurde er mit dem Impact Award der GFF Niederösterreich ausgezeichnet, mit dem jene der geförderten Dissertationen mit dem größten gesellschaftlichen Einfluss prämiert wurden.
Wie weit bist du denn mit deiner Forschung und was ist denn der Impact, für den du ausgezeichnet wurdest?
Also begonnen hat das Ganze 2017 eben und dieses Jahr im Juli bin ich fertig geworden mit der Dissertation. Es ist ein Patent auch rausgekommen von diesem einen Molekül, das es diese Plattform schafft und dieses Molekül, das sich entwickelt hat, bietet einerseits eine universale Plattform in der Anwendung für diagnostische und therapeutische Zwecke bei bösartigen Erkrankungen und momentan gibt es Vorgängermodell schon in der klinischen Phase, das erprobt wird. Und mein Molekül übertrifft eben das, was gerade in der klinischen Phase getestet wird, mit mehreren Größenordnungen, also sowohl mit der Geschwindigkeit als auch die Stabilität, die eben sehr wichtig ist, dass das eben auch stabil sein kann im Körper, in einem Meer voller Proteine, Kohlenhydrate und so weiter. Mhm. Und das ist eben, da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich das gefunden habe, genau.
Und der Impact, von dem die Rede ist, ist es schon in der Anwendung in der Krebstherapie oder?
Genau, der Impact ist einerseits, also vom wissenschaftlichen Diskurs her gesehen, habe ich es geschafft, eben ein Molekül herzustellen, das das Beste ist momentan in seiner Klasse. Mhm. Und für die allgemeine Community, sage ich mal, für die Gesellschaft ist es eben, dass es verwendet werden kann. Jetzt unser Kooperationspartner verwendet es momentan auch schon mit Antikörpern. Aber ich denke, es dauert noch 1-2 Jahre, bis es dann in der klinischen Phase eingesetzt wird.
Mhm.
Weil es auch noch nicht publiziert ist, das muss man noch dazu sagen. Also das dauert noch ein bisschen.
Wie lange dauert es denn noch? Kann man das sagen?
Das hängt von meinem Chef ab. Dazu sage ich jetzt mal nichts.
Okay. Du hast das jetzt vorher quasi mit Liebe auf den ersten Blick bezeichnet und in einem Science Slam hast du das Ganze auch schon mal als Blind Date bezeichnet und beim Impact Award, als du es präsentiert hast, war das der Titel The Perfect Match. Was hat es mit den Dating-Metaphern auf sich?
Ich finde, das beschreibt es dann sehr schön, wie diese Moleküle reagieren und wie gut sie dann auch zusammenpassen miteinander in einer Umgebung von sehr, sehr vielen anderen Molekülen, dass es eben normalerweise Moleküle doch mit allen möglichen Dingen reagieren und dass man wirklich nur diese zwei Moleküle zur Reaktion bringt, das ist einfach so besonders, dass ich mir gedacht, okay, das kann man dann am schönsten auch mit dieser Metapher bringen.
Das heißt, du bist so ein bisschen ein Matchmaker der Chemie?
Vielleicht.
Wolltest du schon immer mal Forscher werden oder wäre es mal in eine ganz andere Richtung auch gegangen?
Also Neugierde war immer eine meiner Triebkräfte und ich habe immer auch meinen Papa Löcher in den Bauch gefragt, erinnere mich noch von früher, wo er dann schon oft gesagt hat, ach, und noch weiter und warum und wie und was. Also von dem her auf jeden Fall, sicher zwischendurch, wahrscheinlich mit 6, 7 Jahren hat man dann immer so einen Traum, was anderes zu machen. Ich glaube, das war entweder Rechtsanwalt, Richter wegen Gerechtigkeit und so. Ich glaube, das war zwischendurch einmal so ein kurzer Exkurs. Aber danach war es eigentlich ziemlich eindeutig immer naturwissenschaftlich, sowohl Chemie, Physik, Mathe, das waren so meine Lieblingsfächer auch. Und dann beim Bundesheer hatte ich die Möglichkeit, die Sanitätsausbildung zu machen.
Mhm.
Und da war ich dann doch mehr noch konfrontiert, konnte ich mehr eintauchen in die Medizin. Das hat mich extrem fasziniert, auch so, auch wenn es ein minimaler Ausschnitt war aus dem Medizinbereich, sage ich mal. Gleichzeitig habe ich dann aber gemerkt, wie ich mit dem Roten Kreuz gefahren bin für einen Monat, dass es doch eine sehr große Belastung auch ist. Vor allem, es waren sehr viele Krankentransporte dabei und dabei oft Patienten im Endstadium von Krebs. Und wenn ich diese Leidensgeschichte mitgehört habe, habe ich das mir sehr zu Herzen genommen oft. Und da war dann schon dieser Blick auf, ja, diese Belastung, die ein Arzt durchmacht, sei es leicht Fehler machen zu können, Herz-OP, es ist fatal gleich vielleicht.
Mhm.
Und zweitens auch diese Belastung, eine Diagnose mitzuteilen und so weiter. Das war schon so ein Punkt, der mich davon abgehalten hat. Gleichzeitig erinnert mich das dann eines der, ein Interview, sage ich mal, oder ein Vorstellungsgespräch, wo ich das selber gefragt wurde. Das war am AKH beim Abteilungsleiter. Abteilung nenne ich nicht. Und da weiß ich noch, ich komme gerade in das Büro des Professors und der Professor sitzt zurückgelehnt, Füße am Tisch, ganz gechillt. Und ich sage kurz, ja, ich bin Herr Kuber, ich möchte ein Praktikum machen für einen Monat, war eh ausgemacht. Und er schaut mich so an und sagt, naja, gleich mal die Frage, Sie sind medizinisch interessiert, warum haben Sie nicht gleich Medizin studiert? Ich meine, was wollen Sie mit Ihrer Chemie, mehr oder weniger? Und im ersten Moment war ich kurz schockiert, ohne es mir anmerken zu lassen, innerlich so, was will er gerade von mir? Und dann habe ich ihm halt dann doch das gesagt, was ich mir Jahre davor schon am Anfang des Studiums doch überlegt habe, warum ich wirklich die Chemie machen möchte. Nämlich, ich finde schon, dass der Schlüssel, eine Ebene tiefer zu gehen als die Medizin und einzutauchen, zu verstehen, wie die Moleküle zusammenhängen und wie alles und warum alles funktioniert, die Chemie ist. Auch wenn man noch eine Ebene tiefer geht, ist mir dann schon der Kernphysik, die für das alltägliche Leben nicht so eine Rolle spielt. Ich sage mich ihm das so, da merke ich halt seinen skeptischen Blick, der anfänglich da ist, wird noch skeptischer. Da denke ich mir, oh, falsche Richtung, ich katapuliere mich gerade ins Out oder so. Habe ich dann auch gesagt, ja, wenn man versteht, wie diese Moleküle miteinander interagieren und reagieren, dann kann man auch Zusammenhänge verstehen und medizinische Probleme lösen. Deshalb habe ich die Chemie gewählt. Und da merke ich schon langsam, wie sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln formen und sagen, okay, Sie können beginnen.
Gerade noch die Kurve gekratzt.
Noch die Kurve gekratzt.
Siehst du dich dann eher als Chemiker oder siehst du dich auch als Mediziner?
Ich sehe mich schon vorrangig als Chemiker, aber mit einer großen Leidenschaft in der Medizin. Also die Anwendung ist in der Medizin auf jeden Fall. Das ist schon immer mein Traum gewesen, dass ich das irgendwie kombinieren kann.
Seit seiner Entscheidung für die Chemie lernt und forscht Kuba an der Technischen Universität Wien, zuerst den Bachelor und Master für Technische Chemie, anschließend dem Doktorat und aktuell dem Postdoc.
Hast du es jemals bereut, dass du nicht doch Medizin studiert hast?
Bereut nicht, aber oft geliebäugelt, doch Medizin auch zusätzlich noch zu studieren.
Aber?
Zeitlich relativ aufwendig. Nach 5 Jahren oder das Gesamtstudium dann zu sagen, jetzt nochmal parallel Medizin und PhD, war ein bisschen dann too much, weil ich mich doch fokussieren wollte auf meinen PhD und nicht nur halbherzig das zu machen. Und ja.
Ja, weil du sagst, zeitlich recht aufwendig. Also die meisten Forscher, die sagen jetzt nicht unbedingt, dass ihre Arbeit so ein 9-to-5-Job ist. Wie schaut denn das bei dir aus?
Also man ist zwar für 30 Stunden angestellt oder vielleicht ein bisschen für mehr, jetzt als Postdoc schon mehr, aber es ist aus eigenem Interesse. Meistens ist man doch 50, 60, 70 Stunden manchmal drinnen oder manchmal sogar mehr Wochenenden. Je nachdem, wie nah man dann auch dem Ziel ist, wie sehr man etwas verfolgt, wie groß die Motivation ist, wie sehr man das herausfinden möchte, mal mehr oder mal weniger. Vom Chef war da relativ wenig Druck, also den meisten habe ich mir dann doch selber gemacht, aber Dinge auch herauszufinden. Und dementsprechend ist man halt dann doch öfters länger im Labor und kann durchaus mal passieren, dass man, wenn man so Stabilitätsmessungen hat, mal in der Früh um 5 nach Hause geht. Zum Beispiel, es war jetzt nicht oft, aber hin und wieder. Mhm. Und dann ist es doch so manchmal so, boah, das waren eher dann die, ich sag mal, anstrengenderen Tage.
Wird das nicht manchmal zu viel?
Ich schaffe es doch durch meine Motivation auch und durch, sag mal, den Ausgleich mit meinen Hobbys und gewissen Tools, das so recht, also wie sag mal, umzulenken, dass mir das dann trotzdem Spaß macht und auch ich motiviert bleibe.
Okay, gewisse Tools, was machst du da?
Genau, und ich habe da so, ich sage mal, eine Werkzeugkiste mir zurechtgelegt, kann ich mal sagen. Und da habe ich so 3 wesentliche Tools. Und das erste ist halt, wenn ich so extrem gestresst bin oder frustriert, irgendwas passiert, das funktioniert nicht. Die Chemie sagt, nein, am Papier ist alles möglich, Papier ist immer geduldig, da kann man zeichnen und das wird ja alles möglich. Das wäre logisch von der chemischen Theorie, aber es geht halt nicht. Und dann steht man davor und denkt sich, ach, Monate Arbeit, umsonst, wie auch immer. Also wenn man so frustriert ist wirklich. Und im Moment zu meditieren beginnen, hilft halt nicht wirklich viel. Und auch zu sagen, ich gehe auf Urlaub, ich gönne mir gerade eine Massage, man ist einfach sauer gerade, man könnte schreien und alles. Und das allererste, was ich halt dann mache, ist so eine Mischung aus Akzeptanz, aber hin und wieder vielleicht auch so mal kurz schreien oder das rauslassen. Und gleichzeitig als Echtzeit-Tool, das, was ich finde, am besten wirkt, das wurde auch von Forschern an der Stanford University erforscht eben. Und eines dieser Tools ist eben der physiologische Seufzer. Der funktioniert so, dass man 2-mal einatmet, einmal lang, dann kurz und dann ausatmet. Und die Idee ist, dass das am schnellsten direkt den Parasympathikus, also den beruhigenderen, das beruhigendere Nervensystem aktiviert und man dadurch eher runterkommt. Und warum es funktioniert, ist eben so, dass man im Stress oft die Lungenbläschen, die Millionen Lungenbläschen, die man hat, oft eben kollabieren und man zu viel Kohlendioxid im Blut oder in der Lunge hat. Und dieser zweite Einatmer sorgt dafür, dass alles aufgeht und man das besser dann los wird, dass Kohlendioxid besser abatmen kann.
Okay, also einmal lang, einmal kurz, genau. Und dann ausatmen.
Und wenn man sich überlegt, woher man das kennt, ist vielleicht vom Schluchzen. Wenn man weint, hat man die Tendenz manchmal so, also wenn man so schluchzt. Oder das macht man auch automatisch beim Schlafen manchmal oder so über den Tag verteilt. Man merkt es gar nicht, dass man dann einmal zweites Mal kurz einatmet und dann ausatmet. Mhm. Also es ist nicht was Unnatürliches, es ist sogar in uns vorprogrammiert, bei Fluchzen oder wie auch immer halt, um uns zu beruhigen.
Aber das klingt, als wärst du wirklich zu 110% Forscher, wenn du sogar wissenschaftlich bewiesen atmest, um runterzukommen.
Ja, das war halt, weil ich gemerkt habe, irgendeine Atemtechnik führt halt am schnellsten, um runterzukommen. Mhm. Und dann das Zweite ist halt schon, wenn ich dann schon in diesem, am Anfang kann man sich nicht Fragen stellen, wenn man so ganz sauer ist, würde man sagen, ja, ich stelle mir jetzt irgendwelche Fragen, was kann ich machen und so, das geht halt nicht. Und im zweiten Schritt kann ich dann doch die Frage stellen, und das ist oft ein Perspektivenwechsel, mit meinem Lieblingsspruch, I win or I learn, weil meistens Zweiteres passiert. Und dementsprechend überlege ich mir dann, wie ich den Fokus gerade wechseln kann, zu was kann ich daraus lernen, was war das gerade. Und ich finde, gerade da entwickelt man sich am meisten dann auch weiter bei Problemen. Wenn immer alles funktioniert, dann ist lernt man nicht so wirklich viel dazu, auch habe ich das Gefühl.
Als drittes Werkzeug nutzt Kuba gezielt das körpereigene Dopaminsystem. Dopamin ist ein Botenstoff und löst in gewissen neuronalen Schaltkreisen Hochgefühle aus, weshalb es auch als Glückshormon gilt. Ausgeschüttet wird es aber erst beim Erreichen von Resultaten, was durchaus zu Frustrationen führen kann, wenn man sich zu große Ziele setzt. Der Forscher hat jedoch einen Trick parat, wie man das Dopaminsystem für seine eigenen Zwecke trainieren kann.
Die Idee ist die, dass man eben nicht nur seine Ziele in kleinere herunterbricht, was man vielleicht eh macht, sondern jedes Mal auch innehält und sich sagt, angenommen, wir wollen jetzt einen Marathon laufen oder so. Oder ich möchte den schwarzgürtigen Karate, was auch immer, irgendetwas, worauf ich mich vorbereite. Und dann bringe ich das in kleine Ziele unter. Und dann sage ich, der erste Schritt ist einmal Schuhe rauslegen, dann rausgehen, eine kleine Runde laufen, größere Runde und so weiter. Und nach jedem dieser Schritte halte ich inne und sage mir, ich bin am richtigen Weg. Und das ist halt wichtig, weil das Herunterbrechen macht man eh oft, aber das ist kurz innehalten, ja, ich bin am richtigen Weg, ich bin einen Schritt weitergekommen heute. Und dadurch stärkt man dieses Dopaminsystem und die neuronalen Verbindungen und ist auch resistenter, wenn es zu Frustration kommt.
Und Frustration gibt es im Forschungsalltag regelmäßig. Man kann sich die Arbeit eines Chemikers ähnlich wie die eines Koches vorstellen. Statt Eier, Milch und Mehl werden Lösungsmittel und Moleküle zusammengemischt und damit Verbindungen hergestellt.
Alles beginnt mit einer Idee. Dann zeichnen wir uns das auf, wie wir das herstellen können. Und dann kommt die Experimentalchemie, dann probieren wir das aus. Und was ich vorher schon angedeutet habe, ist es oft am Papier sehr leicht und logisch und das muss so passieren. In der Wirklichkeit ist es dann oft nicht so. Und da erinnere ich mich an einen ganz bestimmten Moment. Also es sind dort oft mehrere Stufen, die man macht. Also man kann es vergleichen mit einem Hausbau, baut das Fundament, bis man das fertige Haus hat. So kann es sein, dass ein Molekül nicht eine Stufe ist, zwei Stufen, sondern 14 Stufen. Wie zum Beispiel mein Molekül, das jetzt auch patentiert wurde. Und das heißt halt dann auch Monate Arbeit und nicht nur einen Tag hin und her, sondern wirklich lange Zeit. Und da erinnere ich mich noch genau an diesen Moment, wie ich bei der 5. Stufe war. Es ging nicht. Ich habe es, glaube ich, 22 Mal schon probiert. Es wollte einfach nicht. Und gleichzeitig ist mir dann in dem Moment eingefallen, boah, die 1. Stufe war schon so gefährlich und riskant. Ich kann das nicht einfach aufgeben. Vor allem hat mein Kollege damals auch gesagt, wie ich diese 1. Stufe gemacht habe, Alter, hast du mit deinem Leben schon abgeschlossen oder was ist los? Warum machst du diese Reaktion? Und das war so, da ist uns eigentlich nur ein Weg eingefallen, wie das möglichst einfach herzustellen ist. Und das ist, in diese Reaktion Zyankali zu nehmen, um das mit einem anderen Molekül umzusetzen. Und Zyankali kennt man vielleicht von Agatha Christie-Romanen oder aus dem Chemieunterricht oder woher auch immer, ist ja sehr giftig, vor allem wenn man es schluckt. Ich habe es nicht vorgehabt zu schlucken, also das wäre nicht das Problem gewesen noch. Aber ich habe ein Lösungsmittel verwendet, wenn man jetzt in der Küche Wasser, Milch oder so verwendet, habe ich eins verwendet, das nennt sich DMSO und das löst das super. Das Problem ist, das wird eben auch in der Kosmetikindustrie oder so verwendet und es ist wie ein Taxi. Alles, was ich drin löse, geht, wenn es auf meine Haut tropft, durch die Haut durch und wird mitgenommen. Ob es jetzt ein Wirkstoff ist in der Kosmetikindustrie, dann gut oder bei mir ein Gift, weniger gut. Und dementsprechend hat mich dann mein Kollege eben gewarnt, dass ich unbedingt mich schützen sollte und dann bin ich mit ihm mitgegangen. Er sagt, komm mit, ich gebe dir was. Ich habe einen Schrank aufgemacht, Box 1, Box 2, Box 3 aufgemacht und irgendwann kommt dazu so etwas, nimmt so einen riesigen orangen Anzug raus und sagt, nimm diesen Anzug, zieh ihn an, der wird dich schützen. Das hat mich so ein bisschen erinnert, wie bereit für den Kampf zu sein. Und es war so, wie ich ihn angehabt habe, habe ich ausgeschaut wie mit so einem Raumanzug aus Armageddon oder wie auch immer. Und es war, also ich weiß nicht, wie heiß es da drin ist, aber mir war extrem heiß, es war auch Sommer noch, es war mitten im Juli. Ich dachte, okay, huch. In meinen Händen war dann so ein, natürlich Handschuhe auch noch, riesig grüne Handschuhe, war so ein riesiger Kolben und den musste ich halt, man nennt das eben ausschütteln, das ist eine Art der Chemie, wie man etwas aufreinigt auch. Und ich weiß, dass ich es vor mir so 3 Liter, wenn ich das fallen lasse, selbst wenn ich so einen Schutzanzug anhabe, dann bin ich voll mit dem. Also das kann bei ein paar Tropfen schon tödlich sein. Dementsprechend war es nicht nur heiß in dem Anzug, sondern auch die Schweißperlen aus der Angst waren da. Und aus dem kombiniert habe ich das dann 1-2 Stunden gemacht. Gleichzeitig habe ich gewusst, in 4-5 Stunden geht mein Flug nach Griechenland. Das war dann noch so ein zusätzlicher Stress. Aber da hat es funktioniert. Das war dann so, okay, es ist sehr anstrengend, riskant, was man alles tut für die Chemie, aber es funktioniert dann. Und dann zurück zu dieser 5. Stufe, wo einfach nichts wollte, wo mein Chef schon gesagt hat, ja, wenn es nicht geht, dann machen wir jetzt einfach was anderes. Geistig weiß man, ich habe für mein Baby schon so viel Energie hineingesteckt, ich will es jetzt einfach nicht da liegen lassen. Und dann wollte ich halt weiter probieren und dann merke ich, pss, 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 pss. dann schaue ich auf WhatsApp, mein Chef, ja, lass es sein. Also quasi, ich würde spüren, dass ich daran noch weiter arbeite, weil er mich doch auch kennt. Und dann ist mir halt aus einer meiner Lieblingsserien, aus einer Rechtsanwaltsserie, was eingefallen, so ein Ratschlag, den ich mir dann eben genommen habe, wo der Assuz, also...
Kenne ich.
Okay, wo der Star-Rechtsanwalt Harvey seinen Zögling fragt, so, was machst du, wenn jemand eine Waffe gegen deinen Kopf setzt? Und der eine Antwort, ja, aufgeben, weiß nicht, das machen, was der andere will. Und der Harvey, falsch, du versuchst alles andere, ihm die Waffe aus der Hand zu nehmen, eine größere Waffe rauszuziehen, überlegst du was anderes und so weiter.
Eine größere Waffe rauszuziehen.
Was auch immer, wie auch immer das sein soll. Die Idee war dann die, nicht aufzugeben und doch irgendwie einen anderen Weg zu finden, auch wenn eine Mauer vor mir liegt. Und ich habe das dann noch ein paar Tage gemacht und irgendwann war halt dieser Durchbruch, wo es gelungen ist. Und das hat mich dann irrsinnig gefreut. Und insgesamt waren es dann aber doch so 12 Monate, bis man so etwas arbeitet. Und man denkt sich, was hat man jetzt gemacht, die 12 Monate? Die meiste Zeit war lernen, am Schluss was gewinnen.
Das ist doch schön.
Ja, voll.
Aber teilweise kommt es vor, dass man die 12 Monate nur lernt und nicht gewinnt.
Ja, weil wir wussten nicht, dass dieses Molekül auch wirklich funktioniert. Das heißt, es war von Anfang an nicht klar. Es ist chemisch, könnte es Sinn machen am Schluss, dass es dann so eingesetzt werden kann, dass es gut klickt, eben was mit der Klickchemie beschreibt und auch gut etwas abspalten kann, einen Wirkstoff. Das wussten wir aber nicht. Und da weiß ich auch noch genau, dass in einem Moment, das war, wie ich schon bereit war, das Molekül in Händen gehalten habe, aber mein Chef sagt, du, wir haben gerade herausgefunden mit dem Kooperationspartner, das Molekül kann nicht funktionieren. Und das war nochmal so ein, serious? Was? Und da war ich dann doch ziemlich panisch und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, was soll's, ich gehe jetzt einfach mal runter zur Messung, probiere das mal aus. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt, ich probiere das jetzt einmal. Schaue ich mir das im Gerät an, mache das alles und sehe dann das Resultat. Und dann schaue ich mir das so an, irgendwann, entweder ich halluziniere gerade, irgendwer hat mir das was ins Essen gemischt, oder es ist ein Messfehler. Okay, mess nochmal, bereite alles vor, wiederhole es nochmal. Entweder ich halluziniere immer noch, es ist irgendwann mit Champignons reingeben ins Essen, oder es ist ein Messfehler, oder es ist einfach nur urgenial. Und Gott sei Dank war es das Letztere. Es war urgenial. Es hat funktioniert und eben besser als alles andere bisher. Das war immer ein schöner Durchbruch. Ja, genau. Aber wie du sagst, es kann auch sein, dass es nichts ist. Ich habe genauso parallel ein anderes Molekül gehabt, das Ähnliches erreichen soll. Ich sage nicht, das war ein Flop, aber es war halt, ja.
Aber es war ein Flop.
Im Vergleich, ja. Und das ist halt so, es kann beides sein.
Sag, bekommst du je von Leuten zu hören, synthetisch, ist das nicht schlecht?
Doch, sehr oft. Synthetisch ist immer eher negativ konnotiert. Und ich merke das im Freundeskreis oder Familie, wo man sagt, ah, diese Chemie überall drinnen und da und hin und her. Und dann denken wir, ja, alles, was uns umgibt, ist Chemie halt. Und alles, was wir verwenden. Und synthetisch ist nicht unbedingt schlecht, weil es wird ja genauso aufgereinigt. Und wenn es wirklich das Molekül selbst ist, ist nicht das, was zählt. Also das oft ist der Wirkstoff, der selbst zählt. Und den kann man genauso synthetisch herstellen. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, dass man sagt, wenn man es jetzt aus einem Naturstoff irgendwie herauslöst oder extrahiert, dass da noch etwas anderes rundherum ist, das nennt man oft die Matrix, dass irgendwelche anderen Proteine, was auch immer noch dabei ist, sind, zum Beispiel Vitamine oder was auch immer. Wenn man es jetzt nur als Supplement schluckt, also als Nahrungsergänzungsmittel oder wie auch immer, oder als aus der Natur, Vitamin D zum Beispiel, Lebertran, was auch immer, nicht unbedingt gut, aber wie auch immer, dass das eine vielleicht besser wirkt, weil es schon so einer öligen Konsistenz ist, als wenn es zum Beispiel so als Tablette genommen wird. Und so kann es halt schon Unterschiede geben, aber es ist eher die Matrix rundherum, als dass man sagt, das Molekül selbst, weil das ist genau gleich, ob ich es jetzt synthetisch herstelle oder ob ich es finde. Und oft ist es so, ja gut, jetzt findet man im Marianengraben irgendwo in einem Schwamm eine Verbindung, die gegen Krebs wirkt. Okay, dann extrahiere mal alle Schwämme aus dem Marianengraben. Das wird schwierig sein. Das heißt, man braucht die Synthesechemie, um Dinge, die man findet und merkt, sie sind vielversprechend, selber herzustellen. Weil sonst gibt es in der Natur nicht so oft.
Ja, der Marianengraben ist es auch nicht unbedingt ums Eck.
Zum Beispiel, ja.
Nicht ums Eck, von uns aus gesehen, ist auch Kuba. Ich spreche natürlich von der Insel, nicht dem Forscher. Wenn der nämlich nicht im Labor steht, zieht es ihn zu dem kleinen Inselstaat in der Karibik. Begonnen hat alles vor einigen Jahren mit einem Besuch beim Tanzverein Cubaila Viena.
Der erste Eindruck war irgendwie so neutral bis, weiß nicht. Und nach einigen Wochen hat es mich dann irgendwie voll erwischt. Das ist, die Idee ist die, dass man in einem riesigen Kreis tanzt, der nennt sich Rueda. Also alle tanzen im Paar und die Damen werden quasi weitergegeben und es wird jeweils mit einer anderen Dame dann getanzt. Aber so tanzt man quasi mit allen Damen auch. Und es ist eine irrsinnige Lebensfreude. Es ist also etwas Gemeinschaftliches. Die Musik ist schön energiegeladen. Und mit dieser Gruppe hatte ich dann die Möglichkeit, 2 Jahre darauf, im 2017, direkt einen Tag, nachdem ich mein Diplomstudium abgeschlossen habe, wegzufliegen nach Kuba und eine Tanzwoche dort zu erleben und dann auch noch herumgereist. Und das war so ein High, muss ich sagen, wahrscheinlich auch, weil ich gerade fertig geworden bin. Aber auch, wie ich angekommen bin, habe ich gesehen, abgesehen davon, dass man gefühlt in der Zeit zurückreist und lauter Oldtimer auf einmal sieht und Partikelfilter. What is this? Also es war überall, es war der Lastwagen vorbei, es kommt so eine schwarze Fontäne raus. Es ist einfach so, kann ich mir vorstellen, wie vor 50, 60 Jahren. Und die Leute, die auf der Straße gehen, haben halt einfach so eine ganz andere Attitude. Also sie, jeder in so einem slimmest Fit-Kleid mit so, I'm hot. Also so jeder so strahlt was aus, was Extremes. Und so, was ich besonders beeindruckend fand, ist eben, wie sie es schaffen, alle im Moment zu sein. Obwohl sie vielleicht, sagen wir, dort ein Professor oder ein Arzt verdienen dort $25 pro Monat. Also nichts. Und es trotzdem schaffen, im Heute zu leben, zu feiern, tanzen zu gehen und sich nicht über den Morgen Sorgen zu machen. Mhm. Und das war schon so etwas, was ich mir da mitgenommen habe und mir gedacht habe, wow, das ist echt bewundernswert. Und das wäre eigentlich so ein Ziel, mehr so in den Moment zu kommen, mehr den Moment zu genießen. Und deswegen sind die Hobbys, die ich auch mache, sehr fokussiert auf diesen Moment, mich fallen zu lassen, eben auch das Tanzen. Ich mache ja auch Karate schon seit ein paar Jahren, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, seitdem ich, das sind auch schon 18 Jahre. Ja.
Seit ein paar Jahren.
Genau, ich vergesse immer, ich sage immer 10 Jahre, aber es sind schon mehr seitdem. Genau, das hilft mir auch sehr, in den Moment zu kommen, Karate. Das ist auch so eigentlich ein Tool, könnte man fast sagen, nach einem harten Tag, wenn ich ins Karate-Training komme und ich kann es mir nicht leisten, an irgendwas zu denken, warum hat das nicht funktioniert, weil dann habe ich gleich ein blaues Auge. Also ich muss schon im Moment sein und mich fokussieren, wer greift an, wo greift an. Und gerade finde ich bei solchen Hobbys, indem man so in den Moment kommt, ist man danach so frei und so losgelöst und ja.
Dieses Hobby entstand aus einer Notwendigkeit heraus. Denn seit seinem 18. Lebensjahr leidet der heute 32-Jährige an Neurodermitis, einer chronischen Hauterkrankung, die durch Stress verschlimmert wird.
Ich habe extrem viel ausprobiert, sei es jetzt von TCM über alle möglichen Kräuter und was auch immer. Und dann auch eben eine Diät. Und da habe ich gemerkt, dass die Diät mir am meisten hilft, auch wenn ich sage, es ist heute nicht ideal, aber es ist besser geworden. Und da war ich gezwungen, irgendwie auf Dinge zu verzichten, die ich geliebt habe, sei es jetzt Zucker oder glutenreiche Sachen, laktosereiche Sachen und so weiter. Also sehr viel Verzicht. Gleichzeitig habe ich manche Dinge so gerne, sei es jetzt Brot oder Milchspeisen, was auch immer. Ich finde doch eine Naschkatze leider. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich kann weder kochen noch backen. Ich habe niemanden, der mir genau nach meiner Diät etwas macht. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Ich lerne das jetzt. Und dementsprechend bin ich auch dankbar dafür, dass ich diese Chance gehabt habe, sonst hätte ich mir die Zeit nicht genommen, backen oder kochen zu lernen. Und da kann ich halt dann doch auch ein bisschen das chemische Wissen anwenden und sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kuchen mache oder ein Brot, weder Hefe als Backtriebmittel noch sonst was verwenden kann, na gut, dann nehme ich halt Natrium mit Essig, das geht auch auf. Okay, ist kein Gluten drin, weil Gluten sorgt dafür, dass das Ganze dann verfestigt wird und als Bindemittel drinnen ist. Was kann ich dann nehmen? Ja, dann gibt es sowas wie Guarkernmehl und so weiter. Oder als Eiersatz, was kann man, ein Musso-Schokolade kann man zum Beispiel machen aus Aquafaba, schon mal gehört?
Das ist Kichererbsenwasser.
Genau, voll Kichererbsenwasser. Und das habe ich unlängst probiert, super gut.
Okay, ich habe es noch nicht ausprobiert.
Es ist am Anfang, stinkt wie Hölle. Das war so abschreckend, aber das habe ich eigentlich drüben gelernt, wie ich in Boston war, 3 Monate. Und mein Mentor an der Harvard Medical School, auch jetzt auch zu einem Freund geworden ist, und der hat mich einmal dann eingeladen am Schluss auch, oder öfters, zu sich nach Haus, und der hat meine Diät gekannt. Und hat sich das überlegt, was könnte man da machen, hin und her. Und das hat irgendwo gelesen, dass da könnte man Mousse au Chocolat machen für dich. Und ich bin da hingekommen und er so, ja, das ist Kichererbsenwasser. Das hat halt ziemlich gestunken. Und ich dachte, muss mir das einmal sein. Und er beginnt halt und leert das hinein und ein bisschen Honig und das und ein bisschen Salz rein. Und das war dann voll das leckere Mousse au Chocolat.
Okay.
Ich war sehr beeindruckt. Danach habe ich nichts mehr gerochen. Es war nur der Anfang, wie es halt noch so dieses Wasser war.
Aber ich stelle mir dich beim Kochen jetzt so ein bisschen vor im weißen Laborkittel und du schüttest aus irgendwelchen Messgläsern zusammen.
Mache ich auch so, genau so.
Wirklich? Nein.
Nein. Nein.
Und was ist dein Lieblingsessen nach deiner neuen Diät?
Mein Lieblingsessen?
Oder das Lieblingsrezept?
Also Mehlspeise ist sicher also Süßkartoffel-Brownies.
Mhm.
Und sonst wahrscheinlich die Polenta-Pizza.
Die Polenta-Pizza. Möchtest du eins der beiden, wie bei einem Science Slam, dem Publikum präsentieren?
Ich weiß nicht, ob man das so will. Aber ich meine, die Polenta-Pizza, also dadurch, dass ich keinen Teig verwenden kann, ist der Ersatz eben Polenta. Mhm. Gleichzeitig kann ich keine Tomaten essen wegen dem hohen Histamingehalt, also muss ich umsteigen auf Paprikasauce. Das heißt, wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich einmal 25 Paprika ein. Alle schauen mich an, was machen sie mit 25 Paprika? Sag ich, ich mache eine kleine Soße draus, die reicht für eine Pizza.
So wie du redest, so wie du präsentierst, hast du nie überlegt, Schauspiel zu studieren oder in den Verkauf zu gehen?
Sagen wir so, was mich sehr interessiert nebenbei ist Wissenschaftskommunikation.
Mhm.
Und da mache ich halt immer gerne so entweder ein Slam oder ich bin auch ein Wifi-Trainer.
Das heißt, du bringst anderen Wissenschaftlern bei, wie sie...
Ja, Wifi ist ein bisschen was anderes. Es klingt jetzt blöd, aber es ist chemische Grundlagen für Fingernageldesign. Ich kenne mich mit Fingernägeln genau nicht aus, aber ich muss an die chemischen Grundlagen irgendwie erklären. Und da habe ich dann halt 3 Stunden durchgehend in etwa, ich sage mal, 10 bis 30 Frauen, manchmal Männer, im Alter zwischen 18 und 60. Und es ist dann recht spannend. Also meine Herausforderung war da nicht die Chemie selbst, weil die ist relativ einfach, die ich dort bringe, aber es so in Geschichten zu verpacken und so darzustellen, also mit dem Ziel, dass keine einzige Person aufs Handy schaut, die 3 Stunden. Das war mein Goal.
Und funktioniert.
Und am Anfang war es doch schwierig. Einmal hat einen Hund mit gehabt, stört sich eh nicht, der bellt dann dazwischen und solche Sachen. Also man erlebt dort einiges. Aber ich sag, es ist dann das 3., 4. Mal gelungen, wo ich gewusst habe, okay, wo muss ich was machen? Und in dem Moment, wo ich ihre Aufmerksamkeit habe, kann ich dann wieder Stoff bringen. Das sind dann nicht Anekdoten aus meinem Leben, sondern chemische Anekdoten, die dazu passen natürlich. Sonst ist es ja irgendwas. Genau, und am Wifi hatte ich dann auch die Möglichkeit, öfter so einen Slam zu machen, in 5 Minuten ein Thema meiner Wahl zu präsentieren und das gefällt mir dann immer sehr gut.
Kannst du mir eine chemische Anekdote zum Fingernageldesign geben? Ich kann mir da jetzt gerade nichts vorstellen.
Zum Beispiel, also ein Beispiel, oh, das ist ziemlich grauslich. Aber ja.
Ich habe einen starken Magen.
Ich kann einmal 2 Beispiele sehen und da kann man das eine aussuchen. ist folgendes, dass... Die Idee war die, ich erkläre Ihnen, also im Fingernageldesign, dass bei gewissen Chemikalien, die Sie verwenden, gibt es dann Angaben, wie viel drinnen ist. Und manches ist wirklich nur, könnte man sagen, ein Tropfen drinnen, also fast nichts. Und ich möchte Ihnen irgendwie dann zeigen, was für eine Auswirkung trotzdem dieser Tropfen haben kann. Also irgendwie so, sei es jetzt in der Toxikologie als Giftlehre. Und das mache ich dann meistens so, dass ich Sie frage, was ist das giftigste Gift der Welt? Da kommt so, ja, Rattengift oder Schlangengift oder Spinnengift oder was auch immer. Und dann sage ich, naja, aber es ist irgendwas aus der Kosmetikindustrie, Sie kennen das alle.
Oh, ich weiß es.
Okay, dann.
Ist es Botox?
Jawohl, yes. Es ist Botox. Genau, vom Botulinumtoxin, genau. Von Bakterien gemacht und es ist das giftigste Gift der Welt. Und dann nehme ich halt so einen Sackerl aus meinem Hemd heraus und dem ist halt so gefühlt, weiß nicht, so, sag mal, 2000 kleine Körnchen Salzkristalle drauf, also einfach Kochsalz, ein bisschen was in der Hand, ganz wenig. Dann frage ich sie, wie viele Menschen könnten wir damit umbringen? Und dann sagst du, ja, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 1000, 4000. Was glaubst du?
Boah, wie viele Salzkristalle sind es?
Also es ist ganz wenig, da ich kann das sagen, ungefähr so viel, so ein kleines Häufchen.
Ich meine, ich muss die 4.000 jetzt überbieten, also dreimal die ganze Welt.
Jawohl. Wow, das ist jetzt viel. Nein, so viel ist es nicht. Aber es ist die ganze Bevölkerung Österreichs.
Okay,
also das habe ich mir genauso berechnet, dass man das dann so sagen kann. Und dann habe ich kurz ihre Aufmerksamkeit, dann zu sagen, gut, jetzt haben wir dieses Gift. Und wie stark müssen wir das jetzt verdünnen, damit wir einer Person nicht schaden? Zum Beispiel, dass man es eben verwenden kann in der Kosmetikindustrie.
Ziemlich, ziemlich wenig.
Genau. Und die zweite Anekdote, wenn wir die noch kurz haben wollen, die geht eigentlich auch in die Richtung von wenig kann etwas verursachen. Nämlich, das war in der Schweiz, hat mir das ein Freund erzählt, wie er in der Schweiz war, in der Emmentaler-Industrie, der Emmentaler-Fabrik. Und da merkt er, wie so der flüssige Käse durchrinnt und so weiter. Und
Traumjob.
Traumjob. Und es war eine Führung. Und einer der Chemiker im Kittel geht halt so über eine Brücke, das ist eine Kontrollbrücke, da schaut er mal, wie das durchfließt und so weiter. Nimmt aus seinem Mantel so eine Pipette raus und tropft 3 Tropfen von irgendetwas hinein. In diesen tausenden Liter Käse. Und der Kollege von mir geht dann halt später zum Chemiker und sagt, es würde mich jetzt schon interessieren, was sie da machen, weil ich meine, das waren 2, 3 Tropfen, was war das? Und dann hat er gesagt, naja, wissen Sie, es ist so, heutzutage ist alles schon so, steril ist das falsche Wort, aber so sauber und wie auch immer, dass es halt nichts mehr Geschmack haben würde. Deswegen geben wir 3 Tropfen Schweineurin dazu, damit genug Bakterien drinnen sind und damit sich dann später dieser Geschmack so richtig entfalten kann.
Oh mein Gott!
Mit Schweineurin aromatisierter Käse, na Mahlzeit. Da halte ich mich lieber an die Weihnachtskekse. Mit dem Keksebacken kann man sich außerdem wunderbar die Zeit vertreiben bis, nein, nicht Weihnachten, sondern bis zur nächsten Folge von Nerds mit Auftrag, dem Podcast von Upper Science.
Ich hätte den Käse nicht sagen sollen. Egal, also das ist bei mir ein Käse auch gemacht. Aber keine Sorge.
Ich möchte beide Anekdoten verwenden.
Wir hoffen, ihr hattet beim Hören dieser Folge genauso viel Spaß wie Anna und Walter Kuba und wünschen eine angenehme und nicht allzu hektische Adventszeit.